Ja, also mein Name ist Patrick Will und ich bin das zweite Mal heute hier in diesen Räumen, weil im Frühjahr hier Kreisrat war und den habt ihr ausgerichtet und dort wurde ich auch dann berufen für meine Arbeit als Kreisseelsorgebeauftragter hier für den Baden-Württemberg-Nordkreis und deswegen, bevor ich was zum Haus Lebensquell sage, sage ich was für den Bund FEG zur Kreisseelsorge. Ich selber bin Pastor gewesen in der FEG in Serm Jugendheim in Hessen. 8 Jahre vor war ich bei der SMD und dann zuletzt in Oberursel in der FEG dort. Und wir haben, deswegen gefällt mir das besonders, hier heute bei euch zu sein. Wir haben bei beiden Gemeinden jeweils immer so eine Aufbauarbeit gemacht und auch neue Räume bezogen. Und unter anderem war das einmal in Jugendheim ein ehemaliger Bahnhof und dann in Oberursel ein ehemaliger Supermarkt. Und hier ist es ja eine ehemalige Gaststätte. Und das finde ich besonders toll, wenn Gemeinden solche Objekte nehmen und nicht immer nur neu bauen in irgendwelchen Industriegebieten, wo kein Mensch hin kann. Oder wo es zumindest nicht auffällt, wenn man hier so präsent ist. Also das finde ich richtig schön. Ich möchte euch ein bisschen was vorstellen vom Haus Lebensquell, aber vorher von der Kreisseelsorgearbeit in Baden-Württemberg-Nordkreis. Gucken wir, ob das funktioniert. Was ist das überhaupt? Das gab es, glaube ich, hier nämlich noch nicht. Ich habe das längere Jahre verantwortet im Rhein-Main-Gebiet und habe gedacht, das wäre hier auch eine gute Sache. Bei der Kreisseelsorge geht es darum, Seelsorger in den Gemeinden zu unterstützen, Seelsorger und Seelsorgerinnen. Und das große Ziel ist, dass Menschen die Seelsorge finden, die zu ihnen passt. Zum anderen soll es auch so sein, dass man dann vernetzt mit anderen Gemeinden. Im Rhein-Main-Gebiet haben wir zum Beispiel dann irgendwann die Seelsorgearbeit mit dem Bund EFG von den Baptisten verbunden, denn die haben recht ähnliche Strukturen. Außerdem auch die Wahrnehmung von Seelsorge zu fördern, dass das was Sinnvolles ist, was nicht nur für Menschen in Not ist, sondern eigentlich immer gut ist. Das kann man machen mit Kursen, Vorträgen, mit Kreisseelsorgetreffen oder Kreisseelsorgetag, wo man zu interessanten Themen Menschen, Referenten einlädt. Und dann Seelsorgestrukturen ausdifferenzieren. Ich will mal eine Sache sagen, warum ich Seelsorge so wichtig finde und warum ich jetzt auch nicht mehr, also ich bin ja noch Pastor, aber warum ich jetzt Leiter eines Seelsorgehauses bin. Wir alle brauchen gesunde Beziehungen zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zu Gott. Und das hängt oft miteinander zusammen. Und wenn ich zum Beispiel eine Not habe, und das passiert mir immer wieder mit Menschen, die zu uns kommen, dann hängt das nicht selten auch manchmal mit Gemeindestrukturen zusammen oder mit der Gemeinde, in der ich eben bin, weil ich zum Beispiel dort mit jemandem irgendwie aneinander geraten bin. Und dann ist es gar nicht so leicht und auch gar nicht sinnvoll, innerhalb der Gemeinde Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Dann ist man nämlich innerhalb des Systems. Viel besser ist es, wenn man das zum Beispiel in der Nachbargemeinde woanders macht. Und deswegen ist Kreisseelsorge und die Vernetzung so wichtig. Es gibt bundesweit im Bund FEG Arbeitskreise für Seelsorge und das ist mein großes Ziel. Und wenn heute sich jemand angesprochen fühlt, in der Kreisseelsorgearbeit ehrenamtlich mit tätig zu werden, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, weil je mehr Leute wir in so einem Team sind, desto mehr können wir tun. Arbeitskreise für Seelsorge, Bildung von Seelsorgenetzwerken, Schaffung von Intervisionsgruppen. Menschen, die Seelsorge anbieten, brauchen ja auch mal eine Möglichkeit zu sagen, da komme ich nicht weiter oder das muss ich mal als Last weggeben, ohne Namen selbstverständlich. Und nicht jeder kann sich Supervision leisten, aber Intervision, das ist so eine andere Beratungsform. Dann bieten wir auch Ausbildung an, Kooperation mit Philippi Trust. Vielleicht kennt ihr Seelsorgeinstitute wie IGNIS, BTS, Bildungsinitiative. Philippi Trust ist so in derselben Liga, auch ACC zertifiziert von der Association Christian Counselors. Und da bilden wir Seelsorger auch aus, auch in unserem Haus, im Haus Lebensquell. Und das nur mal ganz kurz. Es wird demnächst in 2 Wochen, am 17.10. einen Auftakt geben zum Thema Kreisseelsorge mit einer Zoom-Veranstaltung. Da sind alle herzlich zu eingeladen. Wird auch noch, denke ich, in den Gemeindemails verteilt werden. Und dort wird es zum Beispiel darum gehen, was ist Seelsorge eigentlich? Und ich werde einen Kurzinput machen zum Thema Chancen und Grenzen von Seelsorge bei psychischen Problemen. Hat Chancen, aber es hat eben auch seine Grenzen. Und wir werden zum Beispiel schauen, was gibt es überhaupt für verschiedene Arten von Seelsorge, wie ihr das hier seht. Das muss man ein bisschen auch differenzieren. Ich selber bin mit einer Frau verheiratet, die auch Missbrauch in der Seelsorge erlebt hat. nicht sexuellen Missbrauch, aber emotionalen Missbrauch, geistlichen Missbrauch. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, Seelsorge nach vorne zu bringen. Und jetzt seht ihr, was man hier so machen könnte. Das ist ein alter Flyer, also 2021, da waren wir schon hier in Baden-Württemberg im September, aber dann habe ich diesen Tag noch da mit organisiert und ausgerichtet. Da seht ihr, wie sowas aussehen kann, so ein Seelsorgetag, dann zusammen mit dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und Themen, wo man einfach Menschen zu einladen kann. Und ich möchte gerne in den nächsten Monaten und auch Jahr dieses Angebot bekannt machen, in den verschiedenen Gemeinden im Baden-Württemberg-Nordkreis immer mal auch auftauchen und das vorstellen, zum Beispiel wie ich es heute machen kann. Und dann möchte ich gerne bitten, dass ihr auch für ein Team betet, denn letztlich seid ihr jetzt die erste Gemeinde, wo ich das offiziell vorstelle. Also inoffiziell habe ich es schon in Bad Schönborn vorgestellt, weil die mich schon angefragt haben, obwohl ich noch gar nicht, also wir hatten im Frühjahr gesagt, ab Herbst, und die haben aber dann schon im Sommer wollten sie schon, dass ich komme. Aber ihr seid die Ersten, die jetzt offiziell, seitdem ich dafür berufen bin, auch mit diesem Thema konfrontiere, beziehungsweise euch dafür versucht zu werben, dass Kreisseelsorge was ganz Schönes ist, und wenn ihr da mitbetet, sehr gerne für ein Team. Und was schon passiert ist, dass wir einen Grundkurs Seelsorge haben, der auch voll belegt ist. Und mein Ziel, meine Vision ist es auch, dass Menschen dann Seelsorgeausbildung bekommen. Und so eine Seelsorgeausbildung ist für jeden gut, egal ob man dann, also so ein Grundkurs, ob man in die Seelsorge geht oder nicht, weil man sich einfach mit sich selbst beschäftigt. Es ist so wie, wir gehen ja auch manchmal zum Arzt zur Vorsorge, ne? Und so kann man auch in die Seelsorge gehen und auch so einen Grundkurs Seelsorge machen, weil man sich sehr stark mit seiner Persönlichkeit beschäftigt. Und das ist so ein Ziel, dass wir dann auch durch die Kreiskasse auch mal sowas bezuschussen, wenn sich jemand das nicht leisten kann. Oder dass auch in Gemeinden dann vor Ort so Kurse gemacht werden. Und da seid ihr herzlich zu eingeladen. Wie gesagt, der Zoom-Link kommt, denke ich, per Gemeindemail. Ist letzte Woche rausgegangen an die Gemeinden, am 17.10. 20 Uhr Austausch und Bestandsaufnahme und das Thema Chancen und Grenzen von Seelsorge bei psychischen Problemen. So viel zur Kreisseelsorge. Und David hat es schon angekündigt, also Haus Lebensquell, ja, das wäre auch noch schön, wenn es das gibt, gibt es aber noch nicht. Also das wäre auch ein Ziel, dass man dann irgendwann so eine Webseite hat, ne? Aber ich bin ja noch frisch hier im Kreis und dann kann man noch ein bisschen Sachen dann einarbeiten. Ich möchte euch kurz noch das vorstellen, wo ich jetzt arbeite. Das Haus Lebensquell, hat das schon mal jemand gehört? Okay, ein paar Leute. In Muda im Odenwald, ich bin also heute von ganz oben nach unten gefahren und dann hier wieder ein bisschen hoch. Ein Einkehr- und Seelsorgehaus. Und warum ich da bin, das wäre eine Geschichte für sich. Warum ich in eines der dünn besiedelsten Landstriche in Deutschland gehe. Ich wusste das gar nicht, dass der Badische Odenwald, ich wusste gar nicht, dass es den gibt und dass es dort so wenig besiedelt ist. Wir sind sehr gerne dort, meine Familie und ich, wir haben zwei Pflegekinder, und das Haus Lebensquell ist ein Ort der Begegnung mit anderen. Diese Pferde sind unter anderem auch verantwortlich dafür, dass wir da hingegangen sind. Gab es ganz viel Führungssachen von Gott mit dir selbst, mit der Natur, natürlich mit Gott. Ihr seht so einen kleinen Einblick jetzt mal in unser Zimmer. Wir sind ein ganz einfaches Haus, also ohne Dusche und WC, das ist auf dem Gang, aber sehr familiär alles. Und da sind wir dabei, das nach und nach ein bisschen zu erneuern. Wir haben einen Seminarraum und Gemeindeleitungen kommen zu uns. Es ist ein Ort der Begegnung und Beratung und auch der Supervision. Da habe ich so eine Ausbildung jetzt abgeschlossen. Und dann kommen zum Beispiel Gemeindeleitungen zur Supervision in unser Haus oder Vorstände, die eine Klausurtagung machen. Wir bieten auch Seminare an. Und uns ist es wichtig, deswegen sind wir Physiopraxis, die Heilung an Geist und Seele zu machen. Also äußerlich und innerlich Heilung von Gott zu vermitteln. Das ist unser Pflegesohn, Schnee im April in Mudau, ne, im Odenwald. Und das ist so unser Außengelände, was wir alles noch so haben. Was uns auch ausmacht, ist, dass wir neben den Angeboten, dass man zu uns kommen kann, Stille haben kann, Seminare buchen kann, beim Grundkurs Seelsorge teilnehmen kann, dass man auch einfach mal kommen kann, um Urlaub zu machen oder für sich selber Beratung in Anspruch zu nehmen oder Seelsorge oder Supervision oder eben auch länger zu uns zu kommen. Das ist bei uns dann die Lebensschule, geht bis zum halben Jahr, in Ausnahmefällen auch länger. Ihr seht jetzt hier ein paar Leute, die da auch dabei waren. Und das ist für Menschen zum Beispiel, die einen Burnout hatten. Oder die sagen, ich muss mich noch orientieren, ich weiß aber noch nicht wo. Oder Missionare, die sagen, ich kann da nicht mehr arbeiten im Land, aber ich muss mich irgendwo anders neu orientieren. Die leben dann bei uns ein halbes Jahr in der Gemeinschaft mit. Und dann versuchen wir in der Zeit durch Seelsorge auch Dinge aufzuarbeiten, aber auch zu vermitteln, wie es dann gut weitergehen kann. Und dann werden eben alle Leute bei uns auch entsprechend ihrer Gaben eingesetzt. Und jetzt hatten wir letztes Jahr zum Beispiel einen Schreiner da und dann haben wir 4 Zimmer mit 9 Böden ausgestattet, je nachdem, was jeder so mitbringt. Ja, hier seht ihr unsere Angebote, was wir alles machen. Und wir wollen aber auch in Muda und Umgebung, da arbeiten wir mit der Evangelischen Katholischen Kirche zusammen, auch sinnhafte Angebote machen. Wir hatten gerade letztes Wochenende unser Fest der Begegnung und da hat die Evangelische Kirche keinen Gottesdienst gefeiert, sondern gesagt, geht zum Haus Lebensquell. Und das ist einfach sehr schön, dass wir da so zusammenarbeiten können und Menschen von Jesus erzählen können, weil das Ziel der Seelsorge, dass ich in Frieden finde mit mir selbst, mit anderen und mit Gott, das ist das Ziel, was für jeden Menschen gilt, ob er Jesus kennt oder nicht. So viel mal dazu. Das ist unsere Vision, gesund werden an Körper, Geist und Seele, am inneren und äußeren Menschen und eben diesen ganzheitlichen Frieden finden. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne mal in die Flyer reingucken. Ich hatte die beim Kreisrat mitgebracht und gesehen, die habt ihr hinten. Es ist gut, dass ich heute da bin, weil da ist ein Druckfehler drin. Ich habe die gleich mal ausgetauscht, sodass jetzt also der richtige Termin drin ist beim Stillewochenende, was wir jedes Jahr anbieten. Und habe aber auch noch einen aktuellen Flyer reingelegt und ein paar Rundbriefe, wen das mehr interessiert, vom Haus Lebensquell. Ihr dürft gerne für uns beten. Wir suchen immer wieder neue Leute, die bei uns auch andocken und mal ein paar Monate mitarbeiten oder für länger mitarbeiten. Da ist ganz viel bei uns möglich. Wir haben auch gerade Bewerbung, weil eine Stelle ausgeschrieben war. Und gerne dürft ihr auch dafür beten, für unsere Finanzen, für Neuanstellungen, für Gebetsabende, für Renovierungen. Wir haben jetzt gerade ein ganz großes Projekt vor, für das wir 80.000 Euro brauchen und im Glauben vorangehen wollen. Und nächstes Jahr wollen wir eine offizielle Beratungsstelle werden, denn Menschen kommen auch ins Haus Lebensquell, die nicht dort übernachten, sondern die einfach ambulant zur Seelsorge kommen. Manchmal Menschen, die zum Beispiel sehr bekannt sind in einem Kreis und dann sagen, oh Mensch, ich möchte nicht irgendwo hier in die Seelsorge gehen, wer weiß, wie das aussieht, sondern ich gehe mal lieber weiter weg. Und das geht auch bei uns, dass Leute dann einfach ambulant kommen. Und das wollen wir aber auch in eine Form gießen und dann nächstes Jahr Weißes Kreuz Beratungsstelle werden und von Philippi Trust Beratungsstelle. So viel mal zu dem Haus Lebensquell. Da seht ihr nochmal meine Familie. Und hier unten auch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitlebende. Und wenn ihr mal einen Ausflug machen wollt in den schönen Odenwald, dann seid ihr herzlich willkommen bei uns. Dann lege ich das jetzt mal weg und komme zur Predigt. Und möchte, kann man das hier so ein bisschen wegdrehen? Ja, mache ich mal. Und möchte gern mit einer Frage einsteigen, nämlich die Frage, mit welcher Haltung, mit welchem Gefühl bist du heute Morgen hier reingekommen? Okay. Es gibt nämlich so verschiedene Haltungen, die man haben kann. Man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, ohoho, hoffentlich mache ich alles richtig. Ich fühle mich nicht ganz richtig, aber die anderen, die werden doch irgendwie hoffentlich mich annehmen, ne? Also Stress zum Beispiel. Oder du bist reingekommen und sagst, oh Mann, die Person schon wieder. Muss ich nachher wieder mit der reden am Ende. Und dann sagst du, okay, ich bin in Ordnung, aber die andere Person, die braucht meine Hilfe. Vielleicht bist du aber auch reingekommen und hast gesagt, ich freue mich einfach. Ernte Dank und es ist schön, hier in der Gemeinde zu sein und hast so eine Haltung, ich fühle mich wohl und ich kann auch die anderen gut annehmen. Aber manchmal sind wir auch in einer Lebenssituation, wo es genau andersrum ist. Kennt ihr das? Du hast einen riesen Fehler gemacht und wirst dafür dann noch von jemand anders so richtig rund gemacht Und dann denkst du, Mann, so ein Scheiß, ich hab jetzt Mist gebaut und das wäre ich auch noch von den anderen so runtergemacht. Und du fühlst dich selber schlecht und die anderen hacken auch noch auf dir rum. Was haben diese vier Lebenspositionen mit der Predigt heute Morgen zu tun? Es geht heute Morgen um Jona und um Gottesbilder. Und ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest. Bei diesen Grundlebenspositionen, die aus der Transaktionsanalyse kommen, ich bin okay, du bist okay, die kann man auch wunderbar für den Glauben benutzen, weil was will denn Jesus von uns? Wie sieht Gott uns? Gott sieht uns doch so. Du bist okay, wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Und wenn wir diese Liebe von Gott bekommen, dann können wir auch andere annehmen, wie sie sind. Also das ist die Haltung, die Jesus von uns annimmt. Aber wir sind nicht immer in dieser Haltung. Und manchmal haben wir so eine Grundhaltung und dann ist es auch so, je nachdem, wenn wir jetzt rauskommen und einen Fahrfehler machen beim Auto, dann wird sich die Haltung sofort verändern, weil wir uns über uns selbst ärgern. Also wir sind in verschiedenen Haltungen unterwegs. Andreas Malessa hat mal gesagt, 90% aller Theologie ist Biografie. Das glaube ich. Weil unser Gewordensein auch unsere geistlichen Ansichten sehr stark prägt. Und unsere Persönlichkeit und unser Gottesbild wird durch unsere Persönlichkeit, durch das, was wir da angenommen haben, was wir erfahren haben, geprägt. Vor ein paar Jahren, als ich noch in der FEG Nobu-Ursel Pastor war, war unsere Tochter noch in der Grundschule und es gab eine Weihnachtsfeier. Und dann dachte ich, ach ja, schön, mal gucken. Dann kam es aber so Lieder, das ist unser Nikolaus und so. Ich dachte, also christliche Feier gibt es auch nicht, war auch kein christlicher Kindergarten, aber man könnte denken vielleicht, dann alle Jahre wieder. Oh gut, ein Lied, was doch irgendwie christlich ist, aber das war ein Rap und man hat nichts verstanden. Und damals gab es dann auch die Diskussion, ob Hessen an Heiligabend ganz geöffnet hat und so. Und Jonas erzählt mir dann Folgendes. Es wird kommen, dass die Geschäfte auch an Heiligabend abends aufhaben. Und sein Bruder ist inzwischen nach Neuseeland ausgewandert, weil man als Christ in Deutschland nicht mehr guten Gewissens leben könne. Jonas hat es auch schon überlegt, hat eine Beziehung zu Gott, hört auch auf sein Reden und wird mitunter auch herausgefordert, zum Beispiel, wenn er den Eindruck hat, dass er anderen Menschen vom rechten Weg erzählen soll. Und das ist nicht so einfach. Er ist in Frankfurt lebend und hat dann zum Beispiel Arbeitskollegen gehabt. Und das war dann gar nicht so leicht, als Karl und Lars ihre Verpartnerung gefeiert haben in der Kanzlei. Was hat er gemacht? Er hat ihnen ein Buch geschenkt, wie Gott von Homosexualität heilen kann. Und insgeheim verachtet er aber die Kollegen. Die wollen nicht glauben und er muss sich ständig abmühen und dann sagt er, ja, wenn sie da halt nicht offen sind, dann ist es halt ihr Problem. Und bisher gehen seine Einladungen so auch ins Leere und er beschränkt sich, seinen Glauben zu bekennen bei so Werten, beim Sonntagsgebot, Thema Ehebruch und so weiter. Und Jonas ist sicher, diese Kollegen werde ich im Himmel nicht sehen. Und eines Tages passiert Folgendes. Einer dieser Kollegen kommt zu ihm und gibt ihm einen Flyer mit einer Einladung zum Alpha-Kurs. Jonas ist verwirrt. Er hat natürlich schon viel über den Alpha-Kurs gehört, auch schon ein Buch gelesen, ein kritisches natürlich. Er war auch noch nie in einem Alpha-Kurs. Und denkt sich, irgendwie komisch. Ich komme damit jetzt nicht so ganz klar. Diese Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe, ist zwar fiktiv, aber alle Einzelteile da drin, jeder Satz, den habe ich so erlebt mit Menschen. Und ich glaube, dass Jonas vor 2700 Jahren auch schon gelebt hat, der hieß nur Jona. Und deswegen möchte ich mit euch mal in diese Geschichte reingucken. Ein sehr spannender Mensch, Jona, der überhaupt auch das Buch, ne? Das ist ja das einzige Prophetenbuch in der ganzen Bibel, was sich an Heiden richtet. Und dieser Jonas, der Mann aus Amittai, wir kennen ja die Geschichte, der erstmal flieht, anstatt Gottes Auftrag anzunehmen. Und das ist ja auch nicht sonderlich attraktiv. Denn die Situation damals war folgende. Israel war umgeben vom Assyrischen Reich. Und ob es jetzt schon da einen riesen Einfluss und Kämpfe gab oder nicht, das kann man nicht so ganz genau sagen. Aber auf jeden Fall war jedem Israeliten klar, Die Assyrer machen mit den Leuten, die sie unterwerfen, kurzen Prozess. Da wurden Leute lebendig gehäutet und viele andere schlimme Dinge. Und jetzt sagt Gott zu Jona: Geh nach Ninive und predige denen mal, dass das Gericht kommt. Und Jona hat sich schon überlegt, das lesen wir gleich in Kapitel 4, dass Gott vielleicht barmherzig sein könnte, und er hatte keinen Bock darauf, weil er gesagt hat: Du willst mit denen vielleicht gnädig umgehen, und wie gehen die mit uns um? Das ist doch nicht gerecht. Merkt ihr, in welcher Position er ist? Er sagt: Ich bin eigentlich im Recht, Gott, aber du nicht. Und so flieht er. Und es ist verständlich, wenn wir das mal auf heute beziehen. Das wäre nämlich genauso, wie wenn man einem Ukrainer sagen würde, der ganz viele Familienmitglieder schon verloren hat, auch durch Folter, und sagen: Geh du mal nach Russland zum Putin und red ihm mal gut zu. Das ist schwierig, klar. Jona haut also ab. Und dann kennen wir ja, wie die Geschichte weitergeht. Und wir sehen auch ein bisschen seine Einstellung. Und die lese ich mal vor. Jona 4, 1 und 2. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig, nämlich als Gott die Stadt Ninive verschont hat. Er sagt: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nicht nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Jona kam nicht damit klar, dass Gott gnädig ist. Und dazu muss man aber auch wissen, so fromm waren die Israeliten nicht. Im 2. Könige wird nämlich von Jona erzählt, und das ist eine Zeit, in der Israel überhaupt nicht sehr fromm ist. Das heißt, äußerlich vielleicht sagt man, die bösen Assyrer und die Heiden, aber man hat es überhaupt nicht im Griff. Götzendienst und so weiter war eine Tagesordnung. Also das mal als Hintergrund auch dazu. Unser Gewordensein, unsere Persönlichkeit, die hat einen großen Einfluss, und letztlich muss es ja einen Grund geben, einen tieferen Grund, warum Jona so sehr sich windet. Wir kennen ja, wie die Geschichte weitergeht. Er flieht, er geht auf das Schiff. Und auf dem Schiff kommt dann ein großer Sturm, und die heidnische Besatzung fängt an: Wir müssen irgendwie an irgendeinen Gott jetzt mal ran. Und nur Jona schläft. Und dann sagen sie: Wach auf und bete doch mal zu deinem Gott. Und Jona weiß genau, dass Gott hinter dem Sturm steckt. Und jetzt begibt er sich in diese Lebensposition: Ich bin nicht okay, aber Gott ist okay. Ich bin schuld, sagt er. Werft mich ins Meer. Und dann wird es ja noch spannender. Jona denkt, jetzt ist alles aus. Er wird ins Meer geworfen, dann kommt dieser Wal. Und in Jona 2, ich habe jetzt heute Morgen gedacht, das hätte ich euch als Schriftlesung vorher geben müssen, weil das ist so spannend eigentlich. Das ist auch in Gesangbüchern von der Evangelischen Kirche in Baden, in dem neuen Liederbuch, also in dem neuen Lieder, von den neuen Liedern ist das abgedruckt als Psalm. Da lesen wir einen Dankpsalm von Jona. Und wo man denkt: Wow, der hat es kapiert. Gott hat ihn gerettet. Super. Alles in Butter. Und er geht ja dann auch nach Ninive. Und was passiert dann? Er geht nach Ninive und hält eine, ich würde mal so sagen, nicht gerade sehr empathische Predigt. Er sagt: 40 Tage, Leute, und dann seid ihr fällig. 3 Tage musste man da laufen. Ninive ist eine riesige Stadt. Das Gebiet Ninive gibt es heute noch im Irak. Und man ist da wirklich, also er ist wahrscheinlich immer da durchgelaufen, hat immer diesen Satz gesagt, aber kein Angebot der Umkehr gemacht oder sowas, sondern: In 40 Tagen seid ihr fällig. Und vorher dieser Psalm. Und dann das, was ich gerade aus Jona 4 gelesen habe. Das geht noch weiter. In Jona 4, der Vers 3, da sagt er nämlich: Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Also er ist dann absolut hier. Alles nur Mist. Wie kommt das? Obwohl er doch diesen tollen Psalm geschrieben hat. Bei Jona ist das etwas, was mit seinem Gewordensein, mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt. Und wisst ihr, das ist etwas, was jedem von uns auch blühen kann. Ich selber bin mit 8 Jahren ungefähr zum Glauben gekommen in einer freien Gemeinde. Und ich habe eine große Klappe gehabt als Kind und wusste nicht, wohin mit der Schuld. Und dann war da dieses Angebot, Jesus nimmt die Schuld. Toll. Dann wurde ich krank mit ungefähr 16 Jahren, rheumatoide Arthritis, wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Gott straft mich für irgendwas, was ich tue. Das war meine Erklärung. Wir wollen ja immer Leid irgendwie erklären. Und was immer geht, dass du die Schuld bei dir suchst. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott straft mich, ne? Jugendliche, Selbstbefriedigung, Pornografie, was so alles ist. Und ich war in so einer negativen Lebenshaltung. Konnte dann auch nicht mehr zur Schule gehen. Halbes Jahr habe ich meinen Glauben dann an den Nagel gehangen, weil ich Gott nicht verstehen konnte. Und dann habe ich irgendwann die Biografie von Helmut Thielicke zu Hause gesehen und habe die angefangen zu lesen. Und dann habe ich wieder angefangen, Bibel zu lesen. Und auf einmal kam ich an die Geschichte von Johannes 9, wo Jesus den Blindgeborenen heilt und er gefragt wird, wer hat denn gesündigt, die Eltern oder er? Und Jesus sagt, keiner von beiden. Und auf einmal hat sich bei mir was verschoben. Ich gemerkt, Moment mal, was ist hier los? Und nochmal später, auch da habe ich habe dann Heilung erfahren und so, das ist aber eine Geschichte für sich, dass ich dann heute Pastor bin, hängt auch mit dieser Zeit zusammen und dass ich überhaupt hier stehe, trotz der Rheuma-Erkrankung. Aber nochmal später war es dann, als ich schon hauptamtlicher Theologe war, wo ich auf einmal merkte, bei einer Bibelarbeit abends im Hauskreis zu Lukas 15, der verlorene Sohn, und in dem Hauskreismagazin oder dem Material stand, glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt, wie der Vater den Sohn? Und auf einmal macht es mir Bäng und ich sage, nein, im tiefsten Herzen glaube ich das nicht. Mein Gottesbild war wie bei so einer Sonnenfinsternis verschleiert. Kennt ihr das Bild von der Sonnenfinsternis? Also man sieht, dass da was scheint, ne? Die Sonne, merkt man so ein bisschen, scheint noch raus, aber da hat sich was davor geschoben. Und das war die Situation meiner Meinung nach auch bei Jona. Er geht nach Ninive rein und predigt hart und barsch. Und ich glaube, wenn man keine Liebe erfahren hat, dann kann man die auch nicht weitergeben. Und manchmal sind das so Gottesbilder, die einen da so von abhalten. Und je nachdem, mit was ich mich fülle. Und bei Jona war sein Lebenstank ziemlich leer. Wenn das der Lebenstank ist, dann hatte der Löcher durch sein Gewordensein. Und selbst wenn Gutes hier reingeflossen ist, dann ist das immer wieder rausgeflossen, weil hier Löcher drin waren, durch sein Gewordensein. Und wenn dann noch Druck kommt, wie so ein Stempel noch, dann geht es noch schneller raus. Dann geht es noch schneller, dass der Lebenstank leer wird und man kommt zum Beispiel in einen Burnout. Dass man sagt, oder in so einer Situation, ich will nicht mehr weiterleben. Übrigens hat Jona da gute Gesellschaft, Elia, ne? Hat es ja auch gesagt. Große Predigt am Karmel und dann eine E-Mail oder WhatsApp von Isabel, würde man heute sagen, reicht, um ihn in die Krise zu kriegen, dass er nicht mehr leben will. Aber Jona, das hatte eben einen tieferen Hintergrund, das sehen wir, weil er bewegt sich in seinem Leben immer in diesen Lebenspositionen hin und her. Und ich glaube, dass er mit seinem Gottesbild letztlich ein größeres Problem hatte. Wer keine Liebe erfahren hat und die nicht wirklich erfahren hat, der kann die auch nicht weitergeben. Und da gibt es jetzt ein Problem, gerade finde ich in unseren Gemeinden. Wir predigen und glauben als FEGs, dass Glaube uns verändert, oder? Manche trauen sich gar nicht zu nicken, ne? Was ist denn, wenn in meinem Leben sich nichts verändert? Was mache ich denn dann? Wenn ich in einer Gemeinde bin, die das als Theologie hat. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich glaube, dass das richtig ist. Wir kommen dann manchmal in ein Problem, das würde ich als Pseudo-Christsein bezeichnen. Das heißt, ich lebe nach was außen, was ich innerlich gar nicht bin. Und deswegen finde ich es wiederum Seelsorge so wichtig, weil manchmal diese Dinge, die bei uns falsch liegen, das Gottesbild, warum das so geworden ist, das liegt manchmal nicht so sehr nur in dem geistlichen Bereich, sondern im seelischen Bereich. Und das muss auch seelisch angegangen werden. Zum Beispiel in meiner Beziehung zu irgendwelchen Elternfiguren oder Eltern, je nachdem. Wo wir alle so Glaubenssätze bekommen haben. Und die prägen uns tief. Und je nachdem, wenn ich zu meinem Vater zum Beispiel eine ganz schwierige Beziehung gehabt habe und dann mit Gott reden soll, begegnen mir immer wieder in der Seele so, ich kann zu Gott nicht Vater sagen. Ja, warum nicht? Weil die Vaterbeziehung nicht funktioniert hat. Und weil wir automatisch die Dinge ja vergleichen im Unterbewusstsein. Und dann muss ich an dieses Thema ran. Und das ist nichts, was Gott mit dem Fingerschnips wegmacht. Habe ich auch schon erfahren oder mitbekommen in 1-2% der Fälle. Aber ansonsten, das ist auch bei uns im Haus Lebensquelle die Erfahrung, die Menschen kommen und gehen durch einen längeren Prozess, wo sie Sachen aufarbeiten. Und ich glaube, dass Gott es möchte, weil wir was dazulernen sollen. Woher kommt das? Warum geht es? Okay, ich muss zum Ende kommen. Zurück zu Jona. Er geht in diese Stadt. Und was passiert? Der König und die Leute kehren auf einmal um. Und alle, könnte man doch sagen, ist doch super, freuen sich, außer Jona. Also er predigt und irgendwie geht es dann zum König und der erlässt so, ich hätte fast gesagt, eine Corona-Verordnung. Also 4 Punkte sind da drin. Und es gibt einen großen Unterschied zur Corona-Verordnung, der garantiert nämlich nichts, der König. Also sagt nicht, wenn ihr das macht, dann passiert, dann ist automatisch das und das. Aber er sagt Folgendes: Notverordnung, Leute, fastet, also die Ernährung, dann Bekleidung, nur noch Asche und Jurte, dann Gebet an Gott, auch wenn wir den nicht kennen, egal, vielleicht nutzt es was, und also eine Petition sozusagen geben und dann kehrt um von eurem Leben. Das ist sehr demütig. Und ich finde das eigentlich wunderbar. Und was man schnell vergisst, und Jona hätte das wissen müssen. Nineveh wurde gegründet vom Urenkel von Noah. 1. Mose 10 steht das. Aber er war so voll Hass, ich weiß nicht warum, dass er damit nicht umgehen konnte. Und ich glaube, es war noch was, was bei ihm damit reinspielte, warum er sich dann da außerhalb der Stadt hingesetzt hat und sagt, mal gucken, was nach den 40 Tagen ist. Ich glaube, dass er auch gesagt hat, wenn ich jetzt dieses Strafgericht predige und dann passiert nichts, wie sieht denn das für mich aus? Mache ich mich ja voll unglaubwürdig. Ja? Und sein Bild von Gott ist eines, was den wahren Gott auf Abstand hält. Er hat ein ganz verschleiertes Gottesbild. Und Gott versucht ja zu ihm durchzudringen. Er baut ihm er lässt diesen Rizinus wachsen, diesen Sonnenschutz. Wahnsinn. Also wie geduldig Gott ist. Überhaupt, im Buch Jona können wir sehen, wie sehr die Gnade des Neuen Testamentes schon durchscheint. Und dann passiert immer noch nichts. Jona ist immer noch ein verbitterter. Und dann diese Geschichte mit dem Wurm, die Rizinusstaude geht ein und er hat auf einmal einen riesen Sonnenbrand. Und dann sagt Gott zu ihm, nachdem er seinen Wunsch wiederholt hat zu sterben und alles ja nur noch Mist ist, der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Jona drehte sich nur um sich selbst an dieser Stelle und er konnte nicht anders. Aber wisst ihr, was das Schöne ist am Buch Jona? Ich glaube, dass Jona das Buch Jona geschrieben hat. Und das bedeutet ja Folgendes. Wenn er so über sich schreiben kann, mit dem Psalm und mit dem ich möchte sterben und so, dann muss er im Rückblick ja schon irgendwie das reflektiert haben und in dieser Richtung unterwegs gewesen sein. Und ich weiß nicht, wo du gerade steckst, aber manchmal ist es so, dass Gott auch in unserem Glauben uns Dinge zumutet, die nicht einfach sind. Und wir kommen manchmal an so, ja, Dinge auf unserem Lebensweg, wo auf einmal so eine dicke Mauer ist. Wir kommen nicht weiter. Und wir stehen davor und wissen nicht weiter. Wir sind stecken geblieben. Das ist übrigens diese Minus-Minus-Position. Stecken bleiben. Und dann gibt es eine Möglichkeit, weiterzukommen, nämlich über das Gebirge zu gehen. Bergsteigen. Uff. Und dann macht man das und geht hier hoch, weil einem nichts anderes übrig bleibt, weil die Entscheidung ist, ich kann hier stecken bleiben oder ich gehe halt den Umweg. Und auf einmal merke ich, dass hier was war, was zum Beispiel in den sicheren Abgrund geführt hätte. Oder ich sehe von hier etwas, was wunderschön ist, was ich von unten, also das soll eine Blume sein, ich kann nicht so gut malen, ne? Dass ihr das, also oder was anderes Schönes, was ihr seht. Und das hätte ich nie gesehen, wenn ich nicht diesen Umweg gegangen wäre. Im Rückblick ist das manchmal einfach, wenn man vor der Mauer steht, nicht. Jonas Mauer war sein Gottesbild. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dich mal zu fragen, wo steckst du? Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das mal als Skizze dann machen, zum Beispiel heute Nachmittag, und dann mal überlegen, das machen wir bei uns in der Aufbaukursausbildung, ist das so eine Übung, die wir Leuten weitergeben, sondern sagt, wie viel Prozent ist hier so in deiner verbringst du in dieser Lebensposition und wie viel Prozent hier unten? Und wie viel, also so Füllstände mal zu machen, ne? Weil jeder von uns so eine Grundposition hat. Und worum es meiner Meinung nach geht im Christsein, dass wir einen tiefen Frieden mit Gott finden, ist, dass das hier, diese Position, immer größer wird. Die anderen Positionen, solange wir hier auf dieser Erde leben, werden nie weg sein. Nie. Aber das Plus-Plus, das kann stärker werden. Und dann zu erfahren, dass Jona vielleicht im Rückblick gemerkt hat, da gibt es einen Gott, der mich liebt. Und auf einmal wurde hier was reingefüllt und es ist nicht mehr abgelaufen, weil hier unten die Löcher gestopft wurden, weil er auf einmal gemerkt hat, also die Löcher zum Beispiel durch ein falsches Gottesbild gerissen, die wurden gestopft. Und auf einmal baut sich hier was auf und es bleibt da drin. Was muss das für ein schönes Gefühl gewesen sein? Und was ist das für ein schönes Gefühl, wenn wir im Haus Lebensquelle es bei Menschen erleben, dass sie auf einmal nach einem größeren Berg, den sie überwinden müssen, dahin kommen und Gott neu erfahren, dass Gott ein liebevoller Gott ist. Und sich dann die Beziehung zu mir selbst und zu anderen auch radikal verändert. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du kennst uns. Du weißt, wie unsere Lebensposition ist. Du weißt, wie viele Löcher wir in unserem Lebenstank haben. Und ich danke dir, dass wir mit jedem Tag, den wir hier auf dieser Erde leben, einen Tag näher kommen zu dir. Das Beste kommt noch, wenn wir bei dir dann mal sind. Und trotzdem haben wir manchmal mit unseren Löchern ganz schön zu kämpfen. Und ich danke dir, dass du mitgehst, dass du uns auch so eine Rizinusstaude baust, dass du uns nachgehst, wie du dem Jona auch nachgegangen bist, mehrmals ihn aus den Fluten gerettet hast und dass du so eine Geduld hast mit Menschen in Ninive, aber auch mit uns. Und ich bitte dich, Herr, dass wir den Mut haben, auch mal genau hinzuschauen, da, wo wir nicht weiterkommen, wo wir stecken geblieben sind, wo wir andere abwerten, uns selbst abwerten, dass wir dich entdecken, dass sich unser Gottesbild, was vielleicht dann manchmal verschoben ist, weil da so eine dunkle Wolke davor ist, dass wir das erleben dürfen, wie du das Stück für Stück heller machst und dann deine Wertigkeit in unser Leben wirklich hineinfällt und wir uns und andere Menschen auch wertschätzen können. Amen.